Wenn wir so viel mehr Kontakt mit der Spiritualität haben, dann können wir zwei Dinge erwarten. Erstens, also weil Krishna, es gibt eben diese zwei Energien, Taraka und Paraka Energien. Taraka ist eine Energie, die uns befreit. Eine Energie, die uns von unseren Bedingtheiten befreit und unsere Illusionen, unsere Unwissenheit, unseren materiellen Bedeckungen. Und das ist nicht immer das Einfachste, weil um eine neue Person zu schaffen, muss man das Alte loslassen. Also Taraka, das ist die Energie, die uns befreit. Paraka ist die Energie, die uns anzieht, also an Krishna anzieht.
So we experience some amount of uneasiness.
Und wir können halt so eine innere, wir erfahren so eine innere Unruhe, wenn diese Taraka Shakti an uns arbeitet. Und gleichzeitig erfahren wir aber auch eine Süße, wenn diese Taraka Shakti an uns arbeitet.
You really looked like a little manchuri just now who brought a basket full of the flower garden, but it should go to Radha and Krishna, not to a fallen soul like me. Hare Krishna. So sweet.
Exakt, das sah so süß aus, als sie reinkam, wie so eine kleine Manchuri, die ihre Blumen gebracht hat. Exakt, die sollte eigentlich zu Radha Krishna gehen. Fünf verschiedene Blumenarten. Und die riecht nach Frühling. Vielen Dank. Also wenn wir so ein Retreat machen, da gibt es diese zwei Energien. Diese Süße, aber auch dann so eine bestimmte. Dass man so, man wird bewegt. Und das sollte man erwarten und das ist gut.
This especially, these two actions especially is felt.
Und diese zwei Energien bemerkt man. Merkt man besonders, wenn man zum Heiligen Darm geht. Man kriegt Nektar. Und dann kriegt man auch die Neemblätter, sagen sie in Vrindavan. Neemblätter sind sehr grüne Blätter. Und wenn man die kaut, schmecken die sehr bitter. Also man kriegt sozusagen den Nektar und aber auch den Neem. So drücken das die Devotees in Vrindavan aus. Also man kann, so beschreiben die diese zwei Arten der Erfahrung, die man macht. Heute am vierten Tag gehen wir direkt zum heiligen Darm, Darmseva. Ich würde euch heute gerne wieder auf die richtige Richtung richten. Heute, also bei diesem Retreat, denken wir wirklich über diese Straßen nach. Die Upayas, wie Mahaprabhu das ausgedrückt hat, so die Arten oder die Wege, wie wir zu dem heiligen Raum im Herzen kommen können. Und die Straße, die wir uns heute anschauen werden und die wir heute entlang schreiten werden, ist die Straße oder der Pfad von Dharmseva. Ich begrüße euch wirklich dafür. Das ist eine meiner Lieblingsaktivitäten auf Pilgerreise zu machen. Das wissen viele von euch. Und heute werde ich ein bisschen von meiner eigenen Reise mit euch teilen. Auf Grundlage der Schriften. Lasst uns jetzt erstmal singen und bitte verzeiht mir, dass meine Stimme Gerade auf dem Weg dahin ist ein Gandhava zu werden, ist gerade noch weit weg. Darwin, also ein Tempel, der euch gefällt. Und ihr könnt die Devotees von Krishna eben, also zu denen hingehen, oder? Die eben diese wunderschöne Morgenmelodie singen. Ihr könnt euch einfach vorstellen, die Sonne, die geht gerade auf, geht gerade durch das östliche Fenster so auf und berührt die Lotusfüße von Radha und Krishna. Und sie geht weiter auf und verehrt den Herrn der Süße und Radharani. Diese Morgenmelodie, also diese Melodie ist wirklich dazu gedacht.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Hare
Hare Hare
Namo Smriti Vadam Vacha
Tamasmriti Vadam Vacha
Taiva Manasa Vidan
Taiva Manasa Vidan
Vatsanam Charitaskanda
Vatsanam Charitaskanda
Modate Sharanagata
Modate
Der Vers, den wir in einer Sekunde hören werden, beschreibt die Gefühle von jemandem, der sich Krishna hingibt, also völlig hingibt. Solch eine Seele denkt gern an Krishna. Und er oder sie fühlt sich eben hingezogen, das Leben so zu verändern, dass er oder sie an einem heiligen Ort wohnt. Also einem Ort, wo der Herr seine Spiele durchführt. Früher, oder in den alten Zeiten, war es so, dass solche Seelen, die alles hinter sich gelassen haben, sind in den Norden gegangen. In den Norden zu gehen, heißt für die meisten, zur Ganga zu gehen, in den Himalaya. Da sind sie dorthin gegangen und Zuflucht gesucht. Für die Gaudias heißt es, dass man zur Yamunamayi geht, in das heilige Land von Vrindavan, das von Krishnas Fußabdrücken dekoriert ist. Jemand, der so hingegeben ist, so eine hingegebene Seele hat, ihr altes Leben hinter sich gelassen und ein neues Leben im Krishna-Bewusstsein, in voller Ernsthaftigkeit anzufangen. An einem Ort, wo eben Krishnas Spiele stattgefunden haben. Meistens in Vrindavan, oder wo die stattfinden. Jetzt die Übersetzung. Jemand, dessen Körper, der völlig hingegeben ist, nimmt Zuflucht an einem heiligen Ort, wo Krishna seine Spiele vollführt hat. Und er betet zum Herrn. Mein Herr, ich bin dein. Und die Person versteht das und genießt spirituelle Glückseligkeit. Oder erfreut sich an spirituelle Glückseligkeit. Srila Prabhupada sagt, dass die Position der Lebewesen ist, unter dem Schutz entweder von der illusionierenden Energie zu sein oder unter Krishnas persönlichem Schutz. Wenn ein Lebewesen völlig hingegeben ist, ist er unter der direkten persönlichen Schutz von Krishna. Und Krishna selbst gibt dieser Seele die Intelligenz, durch die er oder sie eben Fortschritt machen kann in spirituellen Verwirklichung. Diejenigen, die aber keine Devotees sind, sind unter dem Schutz der illusionierenden Energie. Und sie vergessen ihre Beziehung zu Krishna mehr und mehr. Manchmal wird gefragt, wie das funktioniert, dass Krishna einfach das vergessen lässt. Ich habe die Frage Prabhupada auch gestellt. Also manchmal wird gefragt, wie das geht, dass Krishna das verursacht, dass man das vergisst, also die Beziehung zu ihm. Hört mal zu. Krishna verursacht persönlich, dass seine Devotees die materielle Tätigkeiten vergessen und durch Maya verursacht Krishna, dass die Nicht-Devotees im hingebungsvollen Dienst zu dem Herrn vergessen. Das heißt Apohana. Also er gibt Wissen und er gibt auch sozusagen Nichtwissen oder Vergesslichkeit, dem, also bei dem Devotee, also den Devotee lässt er Maya vergessen. Der Huch, wo ist Maya hin? Was ist passiert mit mir? Ich bin aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und da war jemand anderes, der mich angeschaut. Was ist mit mir passiert? Wäre das nicht so schön, aufzuwachen? Und dann schaut er in eine andere Person im Spiegel zurück.
Om Vishnu Padaya Krishna Vesaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajayine Nirvishesha Shunyavani Asyanyane Sardarine Joy Shri Krishna Joy
Freunde und liebe Skeptiker. Stellt euch mal vor, es gibt eine so wunderbare Person, die euch liebt und die man eigentlich wirklich auch liebt. Und irgendwie begeht man einen schrecklichen Fehler gegenüber dieser Person.
And the relationship becomes distant.
Und die Beziehung entfernt sich immer mehr und noch mehr und noch mehr.
Then one day,
und dann eines Tages dämmert es dir. Also ich vermisse diese Person. Und ich vermisse mein Leben mit dieser Person. Also ich vermisse das. Was macht man dann in so einem Zeitpunkt? Dann wird man seine Tätigkeiten so organisieren oder arrangieren, dass man eine freie Zeit hat, mehr darüber nachzudenken. Und dann wird man seinen Koffer packen und ein paar Dinge da hineinstecken. Dann nimmt man einen Zug oder ein Auto oder läuft. Oder auf einem Ochsenwagen. Und dann erscheint man eben, geht man zu dem Ort hin, wo die Person wohnt. Und dann klopft man vorsichtig an der Tür. Und die Person öffnet die Tür. Und man sieht, die Person ist überrascht, aber total glücklich, dass man da steht. Vielleicht ist die Person auch überhaupt nicht überrascht, sondern hat schon gefühlt, dass man kommt. Man schaut die Person an. Und dann würde man sagen, ich bin dein. Ich bin zurückgekommen. Und die Person würde einen dann sofort umarmen und in das Zimmer hineinholen. Dann würde man ein Gespräch haben. Das Herz würde plötzlich total schwingen mit Paramananda, der höchsten Freude. Ich spreche offensichtlich von Krishna. Das ist wirklich so das Thema von dem Vortrag heute und auch dem Vers von heute.
One who takes shelter.
Jemand, der eine Zuflucht nimmt, der geht an einen Ort, wo Krishna eben seine Spiele vollführt hat, und dann betet er zum Herrn: Mein Herr, ich bin dein. Und wenn er das in gedanklich versteht, erfreut er sich an spiritueller Freude. Paramananda.
See, there is such a place in this universe.
Es gibt in diesem Universum so einen Ort.
Be hopeful. There is a place.
Seid voller Hoffnung. Es gibt einen Ort, an dem der Herr erschienen ist und an dem man ihm immer noch begegnen kann.
When we think of the Holy Dharma,
wenn wir an das Heilige Dharma denken, das heißt an einen spirituellen Ort, dann kann man auf drei verschiedenen Wegen daran denken. Das erste, der erste Art daran zu denken, ist, wenn wir eben unsere Reise anfangen, dann denken wir, hier ist Krishna vor 5000 Jahren erschienen, also am Ende. Er ist in seiner Svayamrupa, in seiner ursprünglichen Form erschienen als Kurdenjunge, Gopal. Und er hat hier seine Fußabdrücke hinterlassen. Er hat die Erde hier berührt. Also normalerweise ist so, dass wenn Gott zu dieser Welt, in dieser Welt erscheint, dann wird es in dem Bhagavad Purana immer beschrieben, dass der Herr dann immer ein bisschen überhalb der Erde läuft, also er berührt die Erde nicht mit seinen Füßen, weil diese Erde besteht halt aus stumpfer materieller Energie, also der äußerlichen Energie, und der Herr setzt seine Füße nicht darauf. Aber wenn er im Vrindavan erscheint, dann legt er seine beiden Füße auf den Boden, er nimmt seine Schuhe ab und läuft im Vrindavan. Weil, und das ist das zweite Verständnis vom Heiligen Dharma, Vrindavan Dharma ist nicht die Welt. Vrindavan ist die weltliche die erdliche Manifestation des Königreichs Gottes, in dem Krishna ewiglich wohnt. In der Gopal-Tapanish-Upanishad steht, genau wie eine Lotusblume im Wasser ist, genauso ist das Land von Vrindavan eben in dieser Erde. Also ihr müsstet uns mal im Gaurabhavan besuchen. Wir haben sowas ähnliches wie Lotusblumen dort. Und die sind in solchen kleinen schlammigen Teichen drin, aber die erheben sich überall diese Teiche. Und sie riechen sehr gut, also nicht die riechen nie so wie dieser Schlamm. Ich glaube, jeder sollte dieses deutsche Wort Schlamm lernen. Das tut es am besten ausdrücken. Schlamm. Und genauso ist eben das erdliche Vrindavan ist eben so eine Manifestation von Vrindavan, von dem transzendentalen Vrindavan, aber in dieser Welt.
Prabhupada hat mit uns darüber gesprochen, hat gesagt,
wir sollten Vrindavan nicht als gewöhnlichen Wald betrachten. Der ist nie einfach nur ein Wald wie dieser Welt. Es ist kein gewöhnlicher Wald. Es ist genau dasselbe Vrindavan wie in Goloka Vrindavan. Es gibt keinen Unterschied. Wegen diesem Grund, dass eben Vrindavan in dieser Welt sozusagen das transzendentale Import der transzendentale Welt ist, deshalb ist das anders. Ich habe mal in Fuerteventura gepredigt und dort gibt es einen ganz langen Sandstrand. Der Sand ist von Afrika angetragen worden für die deutschen Touristen. Man merkt, dass das so künstlich ist. Also das ist eben herangebracht worden, das gehört dort nie hin. Das ist, kommt aus Afrika, dieser Sand. Aber wenn man nach Vrindavan geht Und wenn man nach Vrindavan geht, dann merkt man auch, also das ist nie von hier. Man merkt, wow, oh, das ist von Krishna. Das wird von Rupa Goswami gesagt, dass selbst ein Nicht-Devote das spüren kann. Also es ist nicht so, dass man total super fortgeschritten sein muss. Und deshalb schreibt Rupa Goswami, ich will jetzt nicht so schnell vorangehen. Also mein erster Punkt hier ist, um sozusagen die nicht materielle Natur von Vrindavan zu betonen. Also wenn man nach Vrindavan Dham kommt, oder lasst es mich euch mal ein bisschen erzählen von dieser nicht materiellen Natur im Kanto. Da gibt es einen großen Heiligen, Markandeya, und der hat die Segnungen, dass er niemals sterben würde. Und als das Wasser der Zerstörung kam, und das ganze Universum zerstört, wurde Markandeya von diesem steigenden Wasser der Zerstörung eben erfasst. Aber weil er diese Segnung hat, dass er nicht sterben würde, ist er einfach da so in diesen Wellen geschwommen, in den Wellen der Zerstörung. Und er hat so den Wind gespürt, den Sturm der Veränderung, das eiskalte Wellen. Er hat gesehen, wie das ganze Universum eben zerstört wurde. Und plötzlich, als er da so in diesem Leid so da herumschwamm, hat er eine kleine Insel entdeckt. Und auf dieser kleinen Insel, die voller Licht war, hat er einen jungen Banyanbaum gesehen, der voller Blumen war und Früchte. Und er wurde nicht zerstört. Und dort auf einem Ast, der in der nordöstlichen Richtung war, auf einem kleinen Blatt, hat er einen kleinen Jungen gesehen. Und der sah so niedlich aus, mit Lotusaugen. Und die Ausstrahlung von diesem Kind hat die ganze Dunkelheit verschluckt. Der Brahmana hat gesehen, dass alles zerstört wurde, aber dann diese schöne Szene, ein Baum auf einer Insel und der süßeste Junge mit der Ausstrahlung von Millionen von Sonnen hat ihn angelächelt und ihn begrüßt. Willkommen, Markandeya, in meinem Königreich. Und voller Wunder hat er gesehen, wie der Junge seine kleinen Finger genommen hat und seine graziöse Zehe genommen hat und sie in seinen Mund gesteckt hat, wie das Babys machen, und anfing dann an seiner Zehe zu lutschen. Total in Frieden, in diesem ganzen Chaos war er dort und hat an seiner Zehe gelutscht. Markandeya war total, also vor einer Sekunde hat er gerade noch gesehen, wie die ganze Welt und alle Lebewesen zerstört wurden. Und selbst die Himalaya sind zusammengebrochen und alles wurde zerstört von diesen Wassern der Zerstörung. Und dann hat er diesen unschuldigen Jungen gesehen, der total friedlich dort war und nichts Besseres zu tun hatte in diesem ganzen Chaos, als seine Zehe zu lutschen. Wer war dieser Junge? Ihr wisst alles. Krishna hat sich gewundert, so viele Devotees wollen den Nektar meiner Lotusfüße haben. Lass mich mal persönlich diesen Nektar erfahren. So hat er sich gefühlt. Das war ein Experiment. Also alle sprechen über meine Lotusfüße, die scheinen irgendwie zu schmecken. Da muss so ein besonderer Geschmack sein. Lass mich das mal kosten. So ist der Herr. Der Herr ist niemals berührt von dieser Energie. Und dem Gedanken kann auch nicht so berührt werden. Das ist spirituell, das ist transzendental. Und deshalb haben wir als Devotees so sehr das Gefühl, dass wenn wir Kontakt mit dem Herrn eingehen, dass wir dann auch nie berührt sind von dieser ganzen materiellen Energie. Ist es nicht so, wenn wir diesen magischen Moment im Kirtan haben, wo man die materielle Ebene im Bewusstsein verlässt und dann ist Krishna da? Oder gestern, als einige von euch zu mir gekommen sind und gesagt haben, wow, also wir haben das Bhagavad haben gelesen, jetzt entsprechend von, also nach diesem Methode Shraddha, Nididhyasan, und dann haben wir den Herrn berührt und einige von euch hatten Tränen in den Augen. Weil wenn wir den Herrn berühren, dann sind unsere Herzen weit geöffnet. Und dann können wir in diesen göttlichen heiligen Raum gehen. Das passiert, wenn man in das heilige Dharma geht, dann das ist ein heiliger Raum in dieser Welt. Dann ist Krishna immer noch da. Egal was Obama im Moment sagt oder Bin Laden gedacht hat in seinen letzten Sekunden. Das ist unberührt. Krishna ist unberührt von diesem ganzen Ringsherum. Von dieser bedingten karmischen Tätigkeiten. Krishna ist nicht in Illusion. Er ist Achyuta. Der fällt nicht in diese Welt hinein. Wir sind alle Achyuta und er ist Achyuta. Und wenn wir dann eben nach Vrindavan gehen, genau wie Markandeya Rishi, der so gestört war von allem, was er gesehen hat und so einen Schmerz gefühlt hat von diesem kalten Wasser, in dem er geschwommen ist. Und als er diese Szene mit Krishna gesehen hat, an diesem heiligen Dharma, dann es sind sofort die ganzen Störungen, sind Termin verlassen. Und das ist das, was man spürt. Das ist das, was man spürt, wenn man in diesen heiligen Raum betritt und Krishna begegnet. Und deshalb sagt Prabhupada und der Saraswati Thakur, rennt nach Vrindavan. Wie man das macht, das werden wir heute machen. Heute werden wir alle nach Vrindavan rennen. Gestern haben wir hart gearbeitet und haben ein Vimana bestellt, also so ein Flugzeug. Und dann werden wir gehen. Warum ist das heilige Dharma so wichtig? Es ist so wichtig, weil es das Zuhause Gottes ist in dieser Welt. Er wartet auf uns, dass wir auch sagen, okay, ich verstehe es. Ich gehe jetzt auf Pilgerreise. Ich habe ein wunderbares Team, das mir sehr hilft in meinem Dienst und in meinem Leben. Und dieses Jahr wollte ich in Kartik predigen. Und mein Team hat gesagt, nein, du musst nach Vrindavan gehen. Und ich habe verstanden, okay, das war Krishna, der durch die Devotees gesprochen hat. Dass wir niemals diese Chance vernachlässigen sollten, an der Tür zu klopfen. Wenn man nach Vrindavan geht, also ich muss euch jetzt ein bisschen vorbereiten, es gibt drei Wege, wie man Vrindavan oder das heilige Dharma sehen kann. Das erste ist die Adiputika-Ebene, wo man mehr oder weniger die Elemente sieht. Den Staub, die Bäume, den Fluss, die Hügel. Und wenn man das nur mit diesen Augen sieht, dann kann man einen Fehler machen, eben Vrindavan nur materiell zu sehen. Dann kann man denken, dass dass Vrindavan ein materieller Ort ist. Prabhupada hat einmal gesagt, wie können wir das verstehen? Prabhupada wurde mal gefragt, wie kann man das verstehen, dass so viel Schmutz im Vrindavan ist? Und Prabhupada hat den Devotee angeschaut und hat gesagt, du siehst das, weil deine Sinne unrein sind. Und deshalb siehst du materiell mit so einer äußerlichen Sicht, das ist die adipotische Sichtweise. Bhaktisiddhanta Saraswati ist mal mit seinen Schülern auf einem Morgenspaziergang in Navadvip gegangen. Und ab der Morgen, das heißt, dass alle aus ihrem Haus rausgehen. Die haben keine Wassertoilette und kein Abfluss. Die gehen dann in die Felder hinein. Und in Vrindavan ist das auch so. Wenn man da geht, dann sind die ganzen Vrindavan-Vasis und sie sitzen auf dem Feld und tauschen sich aus über die Neuigkeiten. Und dann gehen sie nach Hause, um sich zu Zähneputzen und zu duschen. Und sie sind eben da vorbeigegangen an diesen Dharmvasis und diese menschlichen Haufen. Und die haben alle so. Die Devotees und so. Und praktisch sind das von mir. Ist dort so fröhlich lang gegangen. Und sie haben gemerkt, oh, so stinkt hier so furchtbar. Bhaktisiddhanta hat gesagt, also, ich rieche Jasminblumen. Den Duft von Vrindavan, also von dem Darm. Der Duft von dem Körper Krishnas. Könnt ihr das nie riechen? Riecht mal richtig tief. Eure reine Sinne seid noch unrein. Sind noch unrein. Das heißt, das Drishtaman-Dam. Man heißt, zu denken, dass das Vrindavan also so ist, wie wir es mit den materiellen Augen sehen. Wenn man dann etwas Fortschritt macht, dann kommt man auf die zum Adrishtaman-Dam. Das ist das Dharm, das man mit den Augen nicht sehen kann. Das ist die Adi-Devika-Dimension. Ich glaube, wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, über diese verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung. Und dieses Adrishta, also dieses unsichtbare Vrindavan, das müssen wir sehen. Prabhupada hat gesagt, Vrindavan heißt ein glückliches Leben. Die Hunde sind glücklich, die Katzen sind glücklich. Vrindavan heißt Leben ohne Neid. Selbst die Freude, die Tiere sind Freunde. Aber liebe Devotees, selbst wenn ihr zum Heiligen Dharm kommt, mit dieser äußerlichen Betrachtungsweise, und wenn man es dann vermeidet, gegen die Spasis Vergehen zu begehen oder gegen Vrindavan-Vergehen zu begehen, dann wird man transformiert durch die Kraft des Heiligen Darms. Das ist wie mit unseren Besprechungen, wenn man einen Sadhu trifft, ohne Vergehen zu machen oder neidisch zu sein oder ihn zu belästern, dann wird man transformiert in seiner Gegenwart. Wenn man den heiligen Namen chantet und das Bhagavatam liest und das mit der richtigen, auf die richtige Art und Weise sich dem nähert, wie wir es gestern gelernt haben, dann wird man transformiert und kann den Herrn treffen. Ihr könnt euch daran erinnern, was wir vorher besprochen haben. Und Rupa Goswami beschreibt im Bhakti Rasamrita Sindhu die Kraft dessen, in Vrindavan zu wohnen. Und er sagt, schaut mal, schaut auf die Ausstrahlung, das Leuchten von dem Wald von Vrindavan. Vrindavan ist so schön, wie es an dem Ufer der Yamuna liegt. Es gibt summende Bienen, die Zuflucht suchen bei den frisch aufgeblühten Kadamba-Bäumen. Vrindavan ist verziert mit unbegrenzter Süße. Und Vrindavan schafft so eine Bhava in meinem Geist. Jiva Goswami beschreibt, dass diese Bhava ist so eine Stimmung der liebevollen Ekstase, dass diese Ekstase oder diese Liebe Ekstase ist, die direkt auf Krishna gerichtet ist. Ist hier im Vrindavan, wacht selbst ein Nicht-Devoti früh auf und denkt, ach, Krishna. Ich habe Leute gesehen, die so materialistisch waren und die nach Vrindavan gekommen sind und die aufgewacht sind und mit in mein Zimmer gekommen sind und gesagt, ich muss mit dir reden. Und ich habe gesagt, es ist ja ganz schön zeitig für morgen. Ich muss mit dir sprechen. So zeitig? Ja. Okay, herein. Ich bin aufgewacht. Und es war so warm. Ich bin auf den Balkon gegangen und ich habe auf den Baum geschaut. Und ich habe Radha und Krishna gesehen. Sie waren so schön. Mein Leben sollte jetzt in diese Richtung gehen. Das ist Vrindavan Dham. Da ist man im Vrindavan Dham. Es wird gesagt von Rupa Goswami. Es ist so ein außergewöhnlicher Zustand, wird dann innerlich geschaffen. Und Rupa Goswami sagt, weil die Psyche oder der Geist die rennt dann zu Krishna im Vrindavan, wenn man kein Vergehen macht.
Now, I want to end this class. Ich würde
diesen Vortrag gerne jetzt beenden. Und ihr würdet vielleicht sagen, aber Maharaj, was ist, wenn wir nicht in Vrindavan wohnen können? Es gibt ein Wunder über Vrindavan, was ihr jetzt kennenlernen werdet. Prabhupada hat dieses Wunder erklärt, im Nektar der Hingabe, wo er sagt, wenn es nicht geht, dass wir in Vrindavan physisch anwesend sein können, dann sollten wir dort in der Psyche dort sein, also innerlich dort sein. Das ist der dritte Punkt, dass man innerlich in Vrindavan ist. Und wie das geht, das ist jetzt der dritte Punkt. Es gibt ein Buch, das ist das Juwel aller Vrindavan-Liebhaber, das heißt Vrindavan Mahimamrita. Und da sind ganz viele Meditationen drin. Wir machen heute Morgen eine Meditation, wenn Krishna barmherzig ist. Krishna ist barmherzig.
Das ist von
Prabhudananda Saraswati Thakur geschrieben, der das in dem heiligen Kamyavan-Wald geschrieben hat. Man kann immer noch diese Hütte dort sehen. Und er ist manchmal an das Ufer der Yamuna gegangen. In Vrindavan gibt es noch so einen anderen Bhajan Kutya. Und er hat das aber dann am Kamyavan geschrieben. Und er hat gesagt, wenn man Vrindavan verlassen hat und nie dort ist, aber man hat den Wunsch, in Vrindavan zu sein, dann, also selbst wenn man Vrindavan verlassen hat, wird das barmherzige Vrindavan einen trotzdem beschützen. In dem Vrindavan Mahimamrita wird ausgedrückt, dass wenn man einfach nur den Wunsch hat, das heißt, das ist so ein innerer Impuls. In der Psychologie heißt das ein Vasana, in der Sanskrit-Psychologie, dann wird man Vrindavan innerlich berühren. Er sagt, wenn Shri Radha Krishna sehen, dass jemand ständig ohne abgelenkt zu sein über den süßen Ort Vrindavan meditiert und dann sein Unglück beklagt, dass er irgendwie an einem Ort in Deutschland leben muss, dann sehen Radha Krishna, dass man nach Vrindavan gehen will, und dann werden sie sehr begierig, einen zu begegnen, einen zu treffen. Wenn Shri Radha Krishna sehen, dass jemand, der ständig über diesen süßen Ort Vrindavan meditiert und sein Unglück beklagt, dass er an einem anderen Ort wohnt, dann werden sie begierig, diese Person zu treffen. Es gibt einen Gottbruder von Srila Prabhupada, der kommt aus Leipzig. Glaubt's oder glaubt's nicht? Der heißt Sadananda. Swami Sadananda. Es ist ein großer Gelehrter, der 8 Sprachen flüssig sprechen konnte. Und der hat einmal jemandem geschrieben, und dieser andere hat mir den Brief gezeigt und ich habe den kopiert. Er hatte Leute kritisiert, die in Vrindavan gewohnt haben, aber nur auf dieser ersten Ebene, auf dieser materiellen Ebene, wo sie eben Vrindavan so materiell betrachtet haben. Und sie waren innerlich überhaupt nicht hingebungsvoll, sie haben sich nicht mit Radha und Krishna verbunden. Und er sagte, wie du von meiner Adresse erkennen kannst, wohne ich immer noch in den Slums von Kalkutta. Also er hat diesen Brief geschrieben von diesen Slums aus in Kalkutta. Er hat dort gepredigt in Kalkutta. Es ist meine Erfahrung, dass wenn man einfach nur äußerlich seinen Wohnort ändert, ohne echte Liebe für Krishna zu haben, dann wird es einem nicht weiterhelfen. Wir denken oft, dass wenn wir einen Ortswechsel vornehmen oder irgendeinem heiligen Ort wohnen, dass das uns helfen kann, aber das ist ein falsches Verständnis, weil der Aufenthaltsort Gottes ist nicht an einen Ort begrenzt, das ist überall, aber nur für die, die es sehen können. Vrindavan ist dort, wo man an Radha und Krishna denkt. Es ist überall. Aber man muss sein materielles Bewusstsein verlassen. Diese Adibhautika-Ebene muss man verlassen. Diese Ebene, die von der Wahrnehmung der materiellen Energie diktiert wird. Und man muss diese Ebene verlassen und in den heiligen Raum gehen und die spirituelle Ebene betreten. Und dann kann man im Vrindavan sein, selbst wenn man in Abenteuer ist. Oder in Hamburg oder Berlin oder Sarajevo oder in der Schweiz. Man muss lernen, wir werden versuchen, das zu tun, durch Vrindavan zu laufen und im Bewusstsein im Vrindavan zu sein. Mein spiritueller Meister war so. Als er in Vrindavan in New York gepredigt hat, haben die Leute ihn gefragt, bist du hier? Bist du hier bei uns? Bist du da, Swami? Das ist so eine amerikanische Art und Weise zu fragen. Bist du anwesend oder bist du irgendwie woanders? Und er sagt, nein. Ich bin nicht hier, obwohl ich vielleicht in einem New York Apartment wohne, ist mein Bewusstsein im Vrindavan. Und das ist genauso, wie als wenn man dort wäre. so ein innerliches Aufenthalt in Vrindavan. Wir sprechen so über den heiligen Raum. Und das heißt, dass wir die materielle Welt verlassen. Wir verlassen das materielle Bewusstsein. Und wir gehen auf so eine spirituelle Ebene. Große Devotis in den Jahrhunderten durchweg, die Jahrhunderte durchweg, hatten immer diesen Wunsch, in Vrindavan zu sein. Ich würde euch jetzt gerne bitten, euch gerade hinzusetzen. Wir werden jetzt innerlich durch Vrindavan laufen. Wir werden Narottamdas Thakur nehmen. Der ist der größte Devoti. Nächstes Jahr können wir vielleicht euch sein Geburtsort zeigen auf Dia-Shows, wo er eben Prema bekommen hat oder die Liebe, die Chaitanya hatte und die er dem Padma-Fluss gegeben hatte. Er sagte, in der Zukunft, O Padma, wird ein großer Devoti an deinen Ufern erscheinen, aber ich werde dann schon gegangen sein. Ich will, dass du diesen großen Devoti meine Liebe für Krishna gibst. Und er hat seine Liebe gegeben und hat sie an Padma gegeben, der personifizierten Gottheit des Flusses, die geschrien hat, oh, wie kann ich sie halten? Bleib hier und gebe dieses Geschenk an Narottam. Aber wie werde ich ihn erkannt? So viele Leute kommen und baden in meinem Wasser. Du wirst es wissen, wenn er in den Fluss geht, dann wird dein Wasser, dann wirst du merken, das ist Narottam, weil er so besonders ist. Seine Eltern wussten, er sollte nie in der Ganga baden, weil dann wird etwas passieren mit diesem Sohn. Aber eines Nachts ist er abgehauen und ist in die Ganga gegangen. Und von diesem Moment an war er nie wieder derselbe. Seine Körperfarbe hat sich verändert, weil er die Liebe von Gauranga bekommen hat. Er hat ein Lied geschrieben über seine Sehnsucht nach Vrindavan und sein innerliches Wohnen in Vrindavan. Und ich würde euch das gerne vorlesen. Und ihr erfreut euch einfach daran. Und wir werden diese Meditation, die machen wir im Workshop. Diejenigen von euch, die gerne meditieren, die können gerne ihre Augen schließen. Aber macht's, wie ihr wollt. Und er wird uns jetzt eben von so einer Praxis oder so einer Übung erzählen, die große Devotis machen, die eben innerlich in Vrindavan wohnen wollen. Sie verlassen eben innerlich diesen Körper und die gehen nach Vrindavan. Ach, wir wissen, wie das geht. So einfach zu meditieren, setzt euch einfach gerade hin.
As you have learned in the many sessions we had,
wie ihr das schon gelernt habt, entspannt euch ein bisschen und verbindet euer Atem mit eurer Absicht, alles loszulassen. Richtet eure Aufmerksamkeit jetzt auf dieses wunderschöne Gebet. Das heißt innerlich durch Vrindavan laufen.
Oh,
wann werde ich materielle Sinnbefriedigung aufgeben? Und nur einen Wassertopf annehmen und zerrissene Kleidung. Wann werde ich Anziehung zu Krishna entwickeln?
And live in the beautiful
und in den wunderschönen Kunja-Wäldern von Vrindavan leben.
O Lord Hari,
o Hari,
when will that auspicious day come?
Wann wird dieser glückverheißende Tag kommen?
When will the day be mine?
Wann wird der Tag mein sein, an dem ich in Vrindavan umherlaufe?
Like a monk,
wie ein Mönch und nur Früchte und Wurzeln esse am Ende des Tages.
When will I take my bath in the Yamuna?
Wann werde ich in der Yamuna baden?
In loving ecstasy.
In liebender Ekstase.
And wander about in Vrindavan.
Und in Vrindavan umherwandern.
My hands raised in
mit meinen Händen die Luft erhoben.
When will I call out the
Wann werde ich die Namen ausrufen?
O Radha.
O Radha.
O Krishna.
O Krishna.
Wenn ich
nach Sankit gehe, dem geheimen Treffenpunkt von Radha und Krishna, werde ich mich mit Liebe am Boden wälzen und mein brennendes Herz wird zufrieden sein. Ich werde ausrufen, wo ist Sri Radha, mein Leben und meine Seele? Wo ist Giridhari?
My beloved Lord.
Mein geliebter Herr.
When I sit under a tree,
wenn ich unter einem Baum sitze,
I will hear the male and
werde ich die weiblichen und männlichen Papageien hören, wie sie von den lieben Spielen von Radha und Krishna erzählen.
Oh, I will listen to the parrots.
Ich werde den Papageien zuhören.
And my burning heart will find
und mein brennendes Herz wird Erleuchtung finden.
When will I see my Lords Govinda, Gopinath and Srimati?
Wann werde ich meine Herren sehen, Govinda, Gopinath und Radhika?
As they happily sit together.
Wie sie glücklich zusammensitzen.
On a jeweled throne.
Auf einem juwelenbesetzten Thron.
I, who am spiritually poor,
ich bin spirituell arm,
pray
und bete
for such a rare vision.
Nach so einer seltenen Vision.
Will I wander about Vrindavan?
Wann werde ich in Vrindavan umherlaufen?
When will I go to Yamuna?
Wann werde ich an die Yamuna gehen?
When will I see Sankhit?
Wann werde ich Sankhit sehen, den Treffpunkt? Wann werde ich die Papageien hören, die über Radha und Krishna singen? Wann werde ich meine Herren sehen, wie sie glücklich auf einem juwelenbesetzten Thron zusammensitzen? Ihr könnt im Herzen nach Vrindavan gehen, auf einer Straße. Verpasst die Straße nicht. Das ist die Straße der intensiven Sehnsucht. Wir werden jetzt hier den Vortrag beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bitte seid pünktlich, wenn ihr an dem Workshop teilnehmen wollt. Es fängt mit Bildern von Vrindavan an. Und dann, nachdem wir die Bilder von Vrindavan gesehen haben, unsere Fotografen haben wunderbare Fotos gemacht. Und dann werden wir eine wunderschöne Meditation machen nach Prabhudananda Saraswati. und dann eben innerlich nach Vrindavan gehen, weil viele von uns leben nicht in Vrindavan zur Zeit und weil so geht die Welle unseres Lebens im Moment, die wir nicht immer widerstehen können, weil die so stark ist. Aber in diesem Workshop werden wir euch ein bisschen lehren, wie man diesen letzten Punkt machen kann, also nach und nach, wenn es euch geht. Habt ihr ein oder zwei Fragen? Wir werden nur so kurz Zeit haben.
Sebastian's question?
No.
Sebastian said you spoke about seeing Vrindavan with material eyes.
Also du hast darüber gesprochen, dass man Vrindavan ja mit materiellen Augen sehen kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel sehen, dass die Yamuna verschmutzt ist. Aber es gibt doch so Sadhus, die eben die Yamuna zu retten wollen. Es gab jetzt so einen Protestlauf. Dass viele den vielen Tempel eben so unterstützt haben. Um Yamunaji zu retten.
Sorry, it's so polite, but to do. Because the Yamuna is according to material
standards. Materiell gesehen ist Yamuna wirklich extrem verschmutzt. Ich will das jetzt alles nicht besprechen, aber heißt das nicht, dass man Vrindavan dann mit materiellen Augen sieht? Er sagt, ich habe mir diese Frage auch gestellt, weil wenn ich an der Yamuna sitze, ich bin ja immer nur kurz dort, dann will ich den Müll nicht sehen. Und ich sitze da und ich nehme das Yamuna-Stakam und ich bete. Und da wird beschrieben, dass die Yamuna voller Lotusblumen ist und so weiter. Und ich sehe dann eben durch die Augen der Schriften. Was macht ein Pilger sonst? Und dann denke ich mir, was ist dieser ganze Protest eben für die Yamuna? Aber dann habe ich mir gedacht, es gibt ja 5000 Tempel, die jeden Tag Yamuna-Wasser nehmen und ihren Takuchi damit baden. Diesen Wasser, dieses Wasser ist materiell gesprochen sehr verschmutzt. Und man kann durch Vrindavan durchgehen, man kann eben am Morgen eben diesen Dreck sehen, wie er in diese Yamuna reinfließt. Man kann das mit den eigenen Augen sehen. Auf der anderen Seite, ich will auch nicht, dass der Herr mit diesem Wasser gewaschen werden muss. Und ich habe Sadhus dort gefragt, wie seht ihr das? Und sie haben gesagt, du hast recht, das ist transzendental. Aber Yamunaji gibt uns jetzt die Chance, ihr zu dienen. Liebevoller Dienst zu Krishna heißt nicht, oh Krishna, du bist transzendental, du brauchst nichts zu essen. Nein, wir gehen jeden Tag auf den Altar und geben ihm was zu essen. Das ist ein Ausdruck der Liebe, eben dahin zu gehen und ihm das Essen zu bringen. Und gestern, könnt ihr euch daran erinnern, dass es so eine Explosion gab auf dem Altar?
Like
ich habe mir gedacht, was ist es? Ist ein Feuer auf dem Altar? Nein. Sowas kann ja passieren. Aber die Pujaris, das war eine Gyani-Perspektive. Aber die Pujaris, habt ihr die gesehen? Da waren drei Pujaris im Raum und sie sind rausgerannt. Und sie wurden wie Löwen. Gibt es da eine Gefahr für den Deity? Und die sind auf den Altar gerannt. Habt ihr das gemerkt? Also, wenn man denen im Weg stehen hätte, hätte man den die Löwenausstrahlung von den Pujaris gesehen, unseren Matajis. Weil Liebe kann so eine Vision nicht tolerieren. Ich war jetzt nur hier als Seminargeber und dachte, ist alles, gibt es Feuer? Nein, okay. So ist das Leben, dachte ich mir, sowas passiert. Aber jemand, der jemanden liebt, eine liebevolle Mutter, die geht sofort, ist was mit dem Baby? Und dann, der Pujari hört das auch. Und so fühlen sich die Devotees. Oh, Thakurji wurde mit diesem Wasser gebetet, wir müssen ihn beschützen. Wir müssen das reinigen. Das und dieser Sadhu hat mir eine Geschichte erzählt. Ein Skorpion hat 100 Kinder. Und nachdem die geboren werden, brauchen die was zu essen. Das Einzige zu essen, was die essen können, ist der Körper der Mutter. Deshalb ist ein Skorpion das neidischste Kreatur. Die Mutter legt sich hin und die Baby-Skorpione kommen. Hunderte. Wow. Die essen den Körper der Mutter auf. Und so, dann stirbt die Mutter unter großen Schmerzen. Und der Sadhu hat gesagt, das ist auch das, was Yamunaji macht. Sie hat jetzt Schmerzen. Und warum? Um uns eine Chance zu geben, Dienst zu machen. Und der Devotee sagt, das ist eben Liebe. So sehen Devotees die Dinge, auch in Beziehung zu ihrem spirituellen Meister. Wenn er krank ist, dann gibt er eben die Möglichkeit, uns ihm noch mehr zu dienen, damit er nicht so einen Schmerz hat mehr. Das steht im Chaitanya Charitamrita. Da kann man sehen, wie Ramachandrapuri hat mit so einer Matrin sichtbar gehandelt und Ishwarapuri hat dem Guru eben geholfen und gedient. Das ist eben die Sichtweise der Liebe. Aber du hast recht, in Vrindavan nicht einmal die Zerstörung des Universums kann Vrindavan irgendwie berühren, was zu sprechen von so einem Chemikalien. Das ist eine schöne Frage, aber die Frage ist auch da.
Let us just quickly see the brief announcements. But Murali, will you have honey?
I just want to make one small because Krishna.
Murali, do this. I'm visiting you. We will talk. We really the whole thing goes. I have to. But you please tell me, or is it Murali is getting angry? Tell what you have to tell.
No, it's just Krishna because Yamuna was polluted at the time when Krishna was there.
Krishna, die Yamuna war auch verschmutzt, als Krishna da war. Und Krishna war der erste Umweltaktivist, weil der Kali eben, Kalia, also die Schlange, und die Yamuna gereinigt hat.
Krishna ist der erste Umweltaktivist, what is it called? An environmental fighter. He chased the poisonous Kalia lake, the Kalia snake out of it. Thank you. Good. Bhagavatam, hast du irgendwas? So at 11 o'clock, please try to be punctual. I'm sorry to take overtime. Hare Krishna. Hare Krishna.
Also um 11 treffen wir uns wieder und tut mir leid, dass es so spät geworden ist und bitte seid pünktlich.